Wir lesen heute Jona 1. Und nun, wenn Sie mitlesen können, den Propheten findet man etwas schwierig im Alten Testament, Seite 847. Bei den Konfirmanden sage ich das nicht mehr, aber bei Ihnen darf ich es nochmal sagen. Das ist eine andere Bibel, als Sie zu Hause haben. Jona 1, das ganze Kapitel. Der Mann, der Nein sagte und dann doch ging und heute der verweigerte Auftrag. Da geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Es ist interessant, dass er auf all die Fragen gar nicht viel eingeht. Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. In diesem Augenblick ist sich Jona noch nicht einmal bewusst, dass zwischen ihm und Gott etwas zerbrochen ist. Sonst könnte er gar nicht so fromm daherreden. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Es gibt einen ganz berühmten Film aus der Anfangszeit der Filmtechnik. Es ist ein Stummfilm, aber wird immer wieder gezeigt, weil er imposant ist. Der Film, den der bekannte Regisseur Eisenstein gedreht hat, Panzerkreuzer Potemkin. Wird berichtet, wie auf einem zaristischen Schiff eine Meuterei losgeht. Und die spielt sich dann im Hafen von Odessa ab, im Jahr 1905. Damals war ein Arbeiteraufstand und dieser Panzerkreuzer Potemkin stellt sich mit seiner Besatzung hinter diesen Aufstand. Und dann ist es ganz erschütternd dargestellt, in diesen wenigen Mitteln, die ein Stummfilm nur zur Hand hat, wie die großen Bataillone des Zaren anmarschieren im Stechschritt. Man sieht immer nur diese gestreckten Füße, man sieht diese vorgezogenen Bajonette und wie sie dann auf diese wehrlosen Arbeiter zugehen und diesen Aufstand niederwalzen. So hat ein zaristisches Regime einst mit Meutern versucht, sich durchzusetzen. Und wenn wir den Jona sehen, müssen wir sagen, das ist ja auch eine Form von Meuterei. Da ist ein Prophet, der im Dienst Gottes steht und der einfach von heute auf morgen sagt, ich lasse mich doch nicht mehr von Gott bevormunden. Wenn man das von außen so sieht, muss man sagen, das, was Jona macht, ist ja noch viel kecker, unverfrorener, noch viel wahnsinniger als dieses Losschlagen gegen diese Macht der Bajonette. Wie kann es ein kleiner Prophet, ein Menschlein wie Jona überhaupt wagen, sich von Gott loszusagen? Wie kann er überhaupt gegen den Herrn Himmels und der Erden so antreten und sagen, ich will jetzt mein eigenes Leben leben? Aber es geht uns ja immer so merkwürdig, wenn wir so eine biblische Geschichte lesen, dass wir das so klar sehen, dass wir erschrecken, sagen, Mensch, der Jona, wie kann der das nur tun? Bis man auf einmal merkt, ist das nicht alles nur ein Bild meines Ungehorsams? Ist das nicht meine Meuterei gegen Gott? Ist das nicht mein Losschlagen gegen ihn und sein Wort? Und fiel mir auf, dass ich die Predigtreihe falsch überschrieben habe. Es ging mir erst so, als ich an dem Bibelwort arbeitete. Jona, der Mann, der Nein sagte, und dann doch ging. Jona hat ja nie Nein gesagt. Oder wo hat Jona Nein gesagt? Er hat überhaupt nie zu Gottes Wort, zu seinem Befehl Nein gesagt. Und da fiel mir auf, es gibt eine Form der Meuterei, die unter Christen sehr verbreitet ist, an der wir alle kranken. Eine Form der Meuterei, dass man nämlich nicht einmal Nein sagt. Es genügt, dass man ausbricht aus dem, was Gott will, dass man den Gehorsam aufkündigt, dass man sein Leben selbst bestimmt. Ich denke, es wird gar nicht viel Menschen geben, die sich von Gott lossagen, ganz bewusst. Es wird kaum einen Menschen geben, der ganz bewusst zu Gott Nein sagt. Aber dass da bis hinein in die Kreise der Christen die große Not liegt, das fällt mir auf, dass da Menschen sich einfach durch ihr Verhalten von Gott getrennt haben und sich seinem Befehl entzogen haben. Da kann man nebenher noch ein Herz für die Mission haben, da kann man nebenher noch viel für Evangelisation sich einsetzen wollen, aber man tut nicht das, was Gott einem aufgetragen hat. Man ist innerlich nicht mehr gehorsam. Darum möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das bei Jona genau aussah, dieser verweigerte Dienst. Das ist interessant, wie der das gemacht hat. Ohne Gott ein Nein entgegenzuschleudern, ohne zu meutern wie die Soldaten auf dem Panzerkreuzer Potemkin, sondern in einer sehr verdeckten, merkwürdig unklaren Weise Gott den Auftrag zu verweigern und ihn hinzuwerfen. Ich habe 4 Kennzeichen für diese Form des Verweigerns gefunden. Das erste, was Jona hier tut, er fühlt sich nicht zuständig. Da fängt die Erzählung an, es geschah das Wort des Herrn. Das ist eine biblische Redeweise, die ich sagen will, das ist viel mehr, als dass Gottes Wort nur irgendwo erklingt, wie nur so ein Fetzen, der durch die Luft hallt. Es geschah das Wort des Herrn. Jona hört das Wort Gottes. Und wenn er es hört, ist es gleichzeitig wie eine Sache in seinem Leben, wie ein Block, den er nicht mehr wegschieben kann. Wenn Gott in unserem Leben redet, ist dies eine Sache, nicht nur ein Wortfetzen, nicht nur ein Geräusch, das in unseren Ohren klingt. Es geschah das Wort des Herrn, ein Ereignis, das in unserem Leben einen festen Punkt macht. Und wir können drücken und schieben, wie wir diesen Klotz wieder wegkriegen. Wahrscheinlich selbst im Leben der größten Gottesleugner liegt dieses, es geschah das Wort des Herrn. Sie haben es einmal erfahren, wie es zu ihnen kam. Es kam zu Jona, dem Sohn Amittais, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jetzt, was macht Jona? Er fühlt sich nicht zuständig. Warum fühlt er sich nicht zuständig? Es war doch ganz deutlich, dass Gott ihn direkt ansprach. Jetzt muss ich ein bisschen meine Fantasie zu Hilfe nehmen, aber ich denke, das dürfen wir auch bei diesem Bibelwort. Wir müssen doch drüber nachdenken, warum er nicht ging. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, es hat doch gar keinen Sinn. Er kannte Ninive sehr gut. Ninive kam in seinen Predigten recht oft vor. Er hat über die Bosheit, über den Unglauben, über die Untreue, über die Gottlosigkeit Ninives oft gepredigt. Er hat den Menschen gesagt, das ist erschütternd, wie es heute in Ninive zugeht. Schaut euch doch um. Und nun sendet ihn Gott nach Ninive. Was soll denn in Ninive noch anders werden können? Ja, wenn Christen natürlich auf den Sog der Gottlosigkeit sehen, wie wir das auch heute erleben, wie um uns her der Abfall von Gott mit Riesenschritten weitergeht. Wenn wir erleben, mit welch einer Heftigkeit Menschen sich gegen das Wort Gottes wehren, wie sie den Anspruch Gottes in ihrem Leben wegwenden wollen, wie sie sich dem Wort Gottes entziehen, wie sie all das leugnen, was in ihrem Leben ja schon einmal von Gott erklungen ist, dann verstehe ich doch den Jonas so gut. Er sagt, was soll ich in Ninive? Herr, wie stellst du dir das vor? Ich soll Ninive bekehren. Ja, jetzt stellen Sie sich doch vor, wenn Gott Sie anspricht. Meinen Sie, Sie könnten dort hingehen und Sie könnten diese ganze, ja, wir sagen doch, das ist ein Zeitgeist, die ganze Welle, Woge dieses Zeitgeistes von Ninive umdrehen. Was soll ein Einzelner in diesen gottlosen Zeiten überhaupt noch tun? Wo es kein Gottesgesetz und kein Recht und keine Liebe mehr gibt. Es hat doch gar keinen Sinn, sagt Jona. Ich stehe doch auf einsamem Posten und für Ninive ist Hopfen und Malz verloren. Ninive ist abgeschrieben. Da muss man sich damit abfinden. Das gibt's in dieser Welt. Und dahinter steht das Missverständnis, als ob Jona durch seine süßen Worte, die er redet, als ob Jona durch seine goldenen Worte, die er spricht, Ninive bekehren soll. Er ist doch nur das Werkzeug. Und er merkt gar nicht, dass in diesem Augenblick Gott in einer unbegreiflichen Liebe die Leute von Ninive noch einmal erreichen will. Nicht, dass er es kann. Wie oft höre ich einen Christen sagen, der dann spricht und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich bei einem Hausbesuch sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich am Krankenbett reden soll. Sie sind's doch auch gar nicht, die das entscheidende Wort dort sprechen. Meinen Sie Ihre Wahl oder dass Sie sagen können, ja, ich hab's jetzt, ich sag das Wort. Sonst ist doch der Herr, der zum Menschen gehen will und sich Werkzeuge aussucht, die von ihm reden, die bloß ihn bekennen, die nur sein Wort weitersagen. Das andere macht doch er. Diese Verweigerung des Jona hat einen Grund. Er fühlt sich nicht zuständig, weil er sich nicht für geeignet hält. Und das ist eine Torheit ohnegleichen, derer, die Gott beruft. Als ob wir uns je geeignet fühlen können. Jeder denkt von uns so. Wenn schon der Prophet Jona, der schon damals berufen war, so dachte, ich bin nicht geeignet. Natürlich werden Sie sagen, Sie sind nicht geeignet. Ich darf es Ihnen auch bescheinigen, Sie sind bestimmt nicht geeignet. Sie sind ganz bestimmt nicht geeignet, so wenig ich geeignet bin zu jedem Dienst für das Reich Gottes. Keiner war je geeignet. Wer denn? Sondern das ist ein immer neues Wunder, dass Gott sich sterblicher, sündiger Menschen bedient, um damit zu wirken. Dass Gott sich herablässt, da wo Menschen in Treue beginnen und just dieser Jona, der ehrlicherweise sagen muss, ich bin eine Niete für diesen Dienst. Ich tauge nicht, ich kann das nicht. Wie soll ich eine Riesenstadt wie Ninive bekehren? Das kann ich doch nicht. Ausgerechnet dieser Mann wird das Werkzeug, wie war es nachher? Eine ganze Stadt kehrt um und sucht Gott. Ein Einzelner kann gegen den Strom schwimmen, weil Gott hinter ihm steht und sein Zeugnis bekräftigt. Wenn Gott ruft, dann geht es nicht um unsere Gaben und unsere Eignung. Das ist nur ein bisschen Stolz, wenn wir immer noch so fragen. Legen Sie das doch ab, als ob wir es könnten. Wenn Jona zugeben muss, er kann es nicht einmal, obwohl er nachher doch ein erfolgreicher Evangelist war. Gott ruft uns und duldet die Verweigerung nicht, weil er sagt, es geht doch nicht um deine Gaben, sondern sieh auf meine Barmherzigkeit. Wissen Sie, warum wir Hausbesuche machen? Weil Jesus Christus schon vorher bei diesen Menschen war, bevor wir an der Türe klingeln. Und wenn Sie morgen mit einem ein Gespräch führen, dann dürfen Sie Gott danken, dass er schon vorher mit diesem Menschen gesprochen hat und dass das Erbarmen Gottes ganz neu diesem Menschen gilt. Jona fühlt sich nicht zuständig, weil er es für sinnlos hält, weil er das Erbarmen Gottes nicht versteht. Oder einen anderen Grund, den wir sagen können, er denkt, als Einzelner kann ich doch nichts ausrichten. Das ist auch so eine Redeweise. Wir warten dann, dass eine große Aktion läuft. Ich freue mich, dass jetzt für diese Evangelisation im Juni in unserer Stadt ja einige hundert Mitarbeiter gesucht werden. Ich weiß eigentlich nicht, wer sich heute noch davon drücken kann aus unserem Gottesdienst. Eigentlich müssen wir da alle mitmachen. Das ist ja noch prima, wenn da andere mit uns gehen, wenn wir jetzt so allein das tun müssten. Jona hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn man gesagt hat, Jona, wir suchen dich als einen von 400, dann machen wir eine Aktion in jedes Haus und stecken in alle Briefkästen von Ninive ein Traktat. Jona hat gesagt, mit Freuden mache ich mit. Klar, da gebe ich noch mein Geld dafür. Oder wenn man gesagt hat, Billy Graham macht eine Großevangelisation, hat Jona gesagt, und da finanziere ich gleich freiweg 1000 Mark. Dann mache ich mit und ich melde mich für die Fürbitteliste. Ich stehe ganz im Gebet dahinter. Aber er geht nicht. Er geht nicht als Einzelner. Da gibt es Christen, die sagen, ich stehe ganz allein als Einzelner in meiner Familie. Da geht niemand heute Morgen mit zum Gottesdienst. Natürlich. Weil Gott sie als Einzelner zum Segen setzen will in ihrer Familie. Ein Einzelner in der Schulklasse. Ein Einzelner in einem Mehrfamilienhaus. Weil das Gottes Art ist. Er kann einen Solodienst so segnen, dass daraus eine gewaltige Wirkung wird. Und das Wunderbare war ja, dass in der Kirchengeschichte es solche Einzelne gab, die nicht gewartet haben. Die waren gar nicht geeignet oder die waren oft ungebildet, unbegabt. Aber sie haben Gott beim Wort genommen und sie haben seinen Befehl ernst genommen. Und dann sind daraus große Bewegungen geworden und sie haben viele mitgerissen. Ein weiterer Grund, warum Jona sich nicht zuständig fühlt, ich muss das so ausführlich machen, weil ich meine, es berührt doch manche Gedanken bei uns. Dann sehen wir, wie das bei uns gar nicht anders ist. Er fühlt sich nicht zuständig. Wir sagten, weil er sagt, es hat keinen Wert, weil er sagt, ich bin ein Einzelner, aber vielleicht auch, weil er sich nicht zuständig fühlt. Das ist ein übles Reden unter Christen vom Fühlen. Ich fühle nichts. Manche haben den Dienst wieder aufgegeben, weil sie sagten, ich fühle mich da irgendwie nicht glücklich. Nun möchte ich nicht von mir und meinen Gefühlen reden, es wäre absurd. Ich habe große, bekannte Evangelisten erlebt, aus nächster Nähe, die vielen Tausenden zum Segen geworden sind. Ich habe es miterlebt, wie sie oft kaum die Kanzel besteigen konnten, weil sie mit den Nerven am Ende waren. Vom Fühlen her kann ich doch den Dienst nicht begründen. Meinen Sie, ich fühle mich wohl, wenn man an einer Türe klingelt und wartet? Ich war schon oft froh, wenn die Tür nicht aufging und niemand da war, obwohl ich umsonst gelaufen bin. Unser Fühlen fühlt sich doch nie glücklich. Und da merken wir auf dieser ganzen Klaviatur unsere Gefühle, da spielt der Teufel fortwährend. Da fühlt man sich nie glücklich und man fühlt das auch nie als seinen Auftrag. Übrigens ist das nie im Wort Gottes gesagt, dass sie es fühlen sollten. Manche Leute warten immer wieder, bis etwas Besonderes in ihren Gefühlen passiert. Da passiert in ihren Gefühlen gar nichts Besonderes. Es kommt auch kein Engel vom Himmel und kein goldener Zettel fällt vom Himmel und kein Wunder passiert, sondern der Befehl ist da, das Wort Jona geh. Und dieses Wort ist klar. Diesen Missionsbefehl kann kein Christ von sich wegweisen. Es ist nicht jedem zum Auftrag gemacht, dass er auf die Kanzel gehen muss, aber Zeuge muss er sein. Er muss von Jesus reden. Sein Leben, sein Dienst in der Welt und sein Gespräch muss immer wieder ein Zeugnis ablegen. Jesus Christus, mein Herr, der mich erlöst hat, dem ich gehöre. Wenn Sie fühlen wollen, Jona fühlte sich nicht zuständig. Und wir lesen bei der Bekehrung des Paulus, dass er sagt, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Als damals Gott zu mir sprach, wusste er, das ist eine Klippe, wenn ich das jetzt mit meinen Gefühlen koordinieren will. Dann geht das schief. Darum wehren wir uns gegen dieses moderne, so Sensitivity, Feeling im Glauben. Das hat in der Glaubenssache gar nichts zu tun. Natürlich will ich es irgendwo in meinem Leben auch erfahren. Aber wir wissen, dass das viel, viel später als ein Geschenk Gottes nachkommt, wann und wo er will. Es gibt Augenblicke, wo wir uns gar nicht fühlen, als ob wir dem Herrn gehören und wir trotzdem glauben. Wo wir dem Herrn unser Ja geben, auch wenn wir innerlich ganz zerrissen sind. Jona fühlt sich nicht zuständig, weil er nicht merkt, es ist ein Wort, ein Befehl, dem er gehorchen muss. Und jetzt wissen Sie auch, warum die Evangelisation in der Christenheit so sehr behindert wird. Nicht durch ein klares Nein, nicht durch irgendwelche schwerwiegenden Gründe, sondern durch Menschen, die, wie wir alle Jona, sehr ähnlich sind. Wir verweigern und wir meutern in dieser sehr feinen Art, in dieser sehr verdeckten Weise. Zweite Art der Verweigerung, man hat gerade anderes zu tun. Also Jona sagt nicht nein, sondern hat gerade anderes zu tun. Und das ist interessant, wenn wir es ansehen. Ich muss das so ausführlich machen, weil ich meine, es wird hier klar, wo der Grund liegt, warum man so oft nein sagt. Auch wenn man nie nein sagt, sagt man doch nein, ohne das Wort in den Mund zu nehmen. Jona hört das Wort und dann heißt, aber Jona machte sich auf und jetzt wäre fast, er ging nach Ninive, er ging zum Haus hinaus und ging am Hafen vorbei. Vielleicht wollte er sehen, ob gerade ein Bus fährt. Nun war es 840 Jahre vor Christi Geburt, zur Zeit Jerobeams des Zweiten, da gab es keine Busse, aber stellen Sie sich irgendwie plastisch vor, er kommt zum Hafen, zufällig kam er vorbei oder wollte dort zum Hafen gehen. Und da steht ein Schiff und er fragt mal nur so. Oft geht's ja so los und da fragt man mal und sagt, wo fahrt ihr denn hin und so. Dann sagen die, wir fahren nach Tarsis. Und dann denkt der Jona, das ist das letzte Ziel, genau in der anderen Richtung, prima. Und dann sagt er, hättet ihr zufällig noch einen Platz frei? Und dann sagen die, da hat gerade einer abgesagt, zufällig ist ein Platz frei. Und jetzt wissen Sie, was dann so normalerweise fromme Leute sagen? Das hat der Herr wunderbar gefügt. Das hat der Herr wunderbar gefügt, dass das gerade so zusammengeht. Und da kann man doch Gott nur danken und schließlich kann man doch auch in Tarsis missionieren. Es wird mir schwer, dies nur in kurzen Andeutungen zu sagen, weil mir im eigenen Leben und im Leben vieler Menschen jetzt plötzlich ganz konkrete Situationen vor Augen stehen. Wo man es nicht wahrhaben wollte, dass es schreckliche Wege der Sünde waren. Das hat doch aber der Herr so wunderbar gefügt. Nun kann man es derb machen. Wenn ich es Ihnen auf eine plumpe Weise erklären will, dann denken Sie an einen Bankräuber, der eine Bank überfällt und am Ende sagt, aber der Herr hat mir es doch gelingen lassen. Sagen Sie, so plump mache ich es nicht. So plump machen wir es, wenn wir kein ausdrückliches Ja Gottes für unsere Wege haben. Auf was begründen wir es denn? Jetzt prüfen Sie sich doch einmal, dass unsere meisten Entscheidungen vom Zufall bedingt sind und wir dann ganz glücklich sagen, aber das hat Gott wunderbar gefügt. Da gibt es reiche Leute, die sagen, aber der Herr war mit mir doch, der hat mich doch gesegnet, schauen Sie mein Bankkonto an. Meinen Sie, dass er ein Beweis, dass das von Gott kam? Lot ist auch nach Sodom gezogen und wurde reich. Und es war kein Weg Gottes. Es gibt unter uns so ein dummes Denken der Vorherbestimmung, das nichts anderes als islamisch ist, aber mit dem christlichen Glauben nichts gemein hat. Wir lassen uns nicht vom Zufall bestimmen. Das gibt es. Und das fällt nun direkt auf, dass in der Bibel häufig erzählt wird, dass es solche Situationen gibt, wo Zufälle sich wunderbar ergeben, wo man Gott nur danken kann. Zum Beispiel, als David, verfolgt von Saul, in der Höhle Adullam war. Da willst doch dieser, jetzt sagen wir, Heiden ist Zufall, oder willst die Vorhersehung Gottes, dass in dieser Höhle, wo er hinten sitzt, vorne, der Saul hineingeht und schläft. Und er geht mit seinem Begleiter vor und er sagt, jetzt ist doch sonnenklar, dass Gott dir den Saul in die Hand gegeben hat. Stich einmal zu, dann brauchst du nie mehr zustechen. Jetzt hast du ihn. Nimm die Lanze und heb ihn über den Kopf. Nicht? Jetzt kannst du, es ist doch von Gott so eine Situation dir gegeben. Das ist doch so mit Händen zu greifen. Jetzt sagen Sie, warum soll das nicht von Gott sein? Gott hätte es doch verhindern können. Gott hätte es doch anders machen können. Aber er hat es gerade gefügt, dass just von 100 Höhlen Saul in die eine Höhle geht, wo hinter David sitzt. Und dann schläft er ohne Begleiter. Keiner wacht. Jetzt kann er doch das wirklich tun. Und dann sagt David, und das unterscheidet einen glaubenden Menschen von einem frommen Heiden, dass er sagt, wie sollte ich so groß Übel tun und wie den Herrn sündigen? Und ein paar von Ihnen erinnern sich noch, dass wir vor einiger Zeit hier über den Josef im Hause Potiphas gesprochen haben. Und da will es auch wieder die Situation so. Die Bibel erzählt das so großartig, dass in dem Augenblick, wo die Frau ihn so bedrängt, sie war eine hübsche Frau, erzählt die Bibel, dass da niemand im Hause war. Jetzt war doch die Situation eindeutig. Und schließlich, Die 10 Gebote waren ja erst viel später gegeben. Der Josef hätte sich ja noch drüber hinwegsetzen können. So genau hätte er es ja nicht nehmen brauchen. War das nicht ein Augenblick, bei dem er auch schließlich sagen muss, ich muss auch diese Frau berücksichtigen, muss auch an sie denken und ihr auch Liebe und Zärtlichkeit geben? Und wieder dieses Nein, obwohl die Situation, der Augenblick ganz dafür spricht. Nein, ich kann nicht heraus aus dieser Sache. Was denken Sie? Ein Daniel, der hätte längst aus der Löwengrube klettern können. Da wäre sicher auch noch irgendwo ein Türchen gewesen. Aber er hat gar nicht nach dem geschaut. Er wollte treu sein. Und wieder, er hat sich nicht von Zufällen leiten lassen. Weder von seinem Gefühl, noch von Zufälligkeiten des Ablaufs um ihn her. Sondern von was denn? Vom Wort Gottes her. Wenn Sie das nicht stur tun, und es gerne riskieren, dass Sie deswegen von anderen als Fundamentalist, dass Sie sich auf dieses Fundament des Wortes beziehen, bezichtigt werden. Sagen Sie ja. Wo das Wort Gottes klar an mich ergeht und wo Gott klare Linien gezogen hat, will ich stur sein. Weil ich sehe, dass meine Sinne mich betrügen und dass die Zufälle nicht vom Herrn kommen, sondern vom Teufel. Die Zufälle kommen nicht vom Herrn. Und wir wollen daraus auch gar keine Theologie machen, als ob diese Zufälle vom Herrn wunderbar geschenkt seien. Der Herr führt Jona nicht nach Tarsis, sondern auf dem Weg der Sünde, da reiht sich ein Schritt nach dem anderen wie die Perlen an der Schnur. Da geht's ohne Schwierigkeiten. Der Weg des Glaubens ist oft ein steiniger, dorniger Weg. Aber er ist ein vom Wort Gottes gewiesener Weg. Und nun muss man sich entscheiden, wo man gehen will. Die Verweigerung geschieht dort, wo ich mich diesem klaren Befehl Gottes entziehe. Jona, geh, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Da, wo das Wort des Herrn in ihrem Leben klar wurde und sie gerufen hat. Drittens, dritter Form der Verweigerung, man lässt sich nicht stören. Und wundert mich, wie diese heidnische Schiffsbesatzung ein offenes Ohr hat, ein Empfinden für das, was da geschieht. Heiden, die merken ganz genau, wenn so ein schreckliches Unglück passiert, dann ist Gott da mit seinem Zorn. Die wissen auch noch, dass es das gibt. Wahrscheinlich ist die große Gleichgültigkeit, die heute weltweit zu beobachten ist, eine Folge der christlichen Verkündigung, wo man die Liebe Gottes nur zur Besänftigung der Unruhe nimmt und zur Besänftigung des Gewissens missbraucht. Der Einzige, der ruhig schlafen kann, ist Jona. Das ist erschütternd und erklärt, warum Christen versagen im Dienst für Gott. Heiden werden wach. Wenn ein schreckliches Gericht Gottes in der Welt passiert, das heißt, ein Geschehen ist Erdbeben, Teuerung, Armut und Hunger, dann fragen wir leicht, wie kann Gott das zulassen und meinen, vielleicht will Gott der sündigen Welt ein Zeichen geben. Wenn man dieses Kapitel liest, möchte man versucht sein zu sagen, die Gerichte Gottes geschehen ausschließlich, um Fromme wachzurütteln. Gott lässt den Wind kommen, damit ein Jona aufwacht. Und die Gerichte in der Welt geschehen, dass Christen aufwachen. Vor bald 30 Jahren wurde diese Ludwig-Hofacker-Kirche eingeweiht. Da waren drei Abendvorträge. Ich habe gestern einen gelesen von Prälat Hartenstein. Er sprach damals 1950 davon, vor 30 Jahren. Das sind noch drei Länder der Welt, wo die Missionsboten Gottes nicht hinkamen. Wir wollen alle Kraft dran setzen, diese drei Länder zu erreichen. Eins von diesen drei, wo es noch keine christliche Gemeinde gab, war Afghanistan. Was jetzt geschieht, ist das nicht ein Gericht Gottes, um uns wachzurütteln? Haben wir nicht versagt? Warum haben wir nicht noch mehr getan, um das Wort des Herrn auszubreiten? Es ist bewegend, was sie tun, aber wo ist mein Dienst, wo ist mein Beitrag? All die ganze politische Geschichte, ist dies nicht ein Geschehen Gottes, womit er uns wachrütteln will, wie er einen Jona wachrüttelt, aber der schläft ja. Und wenn er aufwacht, denkt er vielleicht zuerst, das geschieht, weil die Leute Ninive Buße nötig haben. Und er kommt nicht darauf, dass Gott mit seinen Gerichten seine Leute heimsuchen will und zuerst an uns denkt. Und als dann die um ihn herumstehen, die Matrosen ihn endlich wachgerüttelt haben und ihm sagen, Jona, dann steht er auf und legt ein tadelloses Bekenntnis seines Glaubens ab. Das kann er. Aus dem FF. Perfekt aufgesagt. Ich glaube an Gott, ich bin ein Hebräer und fürchte ihn. Dass das gar nicht mehr stimmt mit seinem Leben, das merkt er in diesem Augenblick nicht. Meuterei gegen Gott in einer sehr verdeckten Form. Und wir erschrecken, weil er sich mit unserem Leben deckt. Gott will uns als Gehorsame haben, die es im Leben bekräftigen, was er ihnen aufgetragen hat. Und ein viertes. Diese Meuterei geschieht anders als auf dem Panzerkreuzer Potemkin. Sie geschieht verdeckt. Man fühlt sich nicht zuständig für das Wort. Man hat anderes zu tun. Man ist gerade beschäftigt. Drittens, man lässt sich durch kein Geschehen stören. Auch nicht durch das Unheil um einen her. Und dann viertens, fürchtet man den Tod nicht. Selbst da ist Jona noch grandios. Werft mich ins Meer, ich werde ein Opfer sicher, ich bin ein Sünder, das habe ich vor Gott erkannt. Dann hat es eben keinen Wert, dann bin ich eben von Gott verstoßen, wer das alles so sagen kann. Dann werft mich ins Meer, dann sterbe ich eben. Ich fürchte ja als gläubiger Mensch den Tod nicht mehr. Vielleicht kriege ich ein Stückchen der Gnade Gottes, vielleicht kriege ich keine Gnade Gottes. Wie kann man so fromm daherreden? Sie kennen alle die Sprüche. So lässt er sich ins Meer werfen. Warum eigentlich, sagt Jona, nicht dort? Ihr Männer, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will umkehren. Er sollte doch umkehren, in Ninive predigen. Ich will umkehren. Wenn ich hier schließen muss, dann möchte ich da nur Sie rufen, dass all das, was wir gesprochen haben, Sie wohl in Unruhe versetzen sollte, aber mit dem einen Ziel, dass jetzt der Augenblick ist, der Umkehr. Dass da die Stunde gewesen wäre, wo Gott gesagt hätte, ich bin da auch auf dem Schiff. Wissen Sie, wenn Sie diese Umkehr verpassen, ich glaube nicht, dass Gott für Sie noch einmal einen Fisch schafft. Für Jona hat er einen geschaffen, für Sie wird er wahrscheinlich keinen schaffen. Und wenn Sie dann ins Meer geworfen werden, fürchte ich, dass es keine Rettung gibt. Ich glaube, dass wir uns da von Jona tüchtig unterscheiden, leider. Aber er hätte doch umkehren können. Warum hat er nicht gemerkt, dass Gott auch noch auf dem Schiff da war als ein gnädiger Gott, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt? So erbarmt sich der Herr über die so in Fürchten. Warum kommst du nicht, Jona? Warum lässt du dich denn nicht rufen? Warum lässt du dich denn nicht senden? Gott will uns heute rufen. Wenn Sie sagen, wo, ich glaube, in Ihrem Leben ist es schon längst klar, wo Gott Sie braucht, wo er klare Entscheidungen von Ihnen will, wo er will, dass Sie Dinge lassen sollen, wo Sie neue Wege gehen, alte abbrechen, wo Sie Entscheidungen fällen, wo Sie Untreue bekennen vor ihm, wo Sie gehorsam leben, wo Sie das Wort Gottes genau nehmen an den Punkten, wo Gott Ihr Leben erneuern will, von Grund auf, und wo Gott einen Dienst für sie hat, wo sie erkennen, da wird mein Leben von Gott gebraucht. Da will ich ihn beim Wort nehmen. Und dann kann ich nicht mehr ausweichen wie Jona. Jetzt ruft er mich, jetzt braucht er mich. Will sie einladen, diesen Ruf Gottes in ihrem Leben anzunehmen und Ja dazu zu sagen. Ein freudiges, fröhliches Ja und sagen, danke, dass du mein Leben so gebrauchen willst. Danke, dass du mich sendest und dass du etwas Neues machen kannst. Amen.